Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, herzlich willkommen bei der zweiten Folge des Podcasts Datum Kosmos. Hier wollen wir uns auseinandersetzen mit den Themen und den Menschen im und rund um das Monatsmagazin Datum. In dieser Folge sprechen wir unter anderem mit Florian Scheibe über Fußball und Rapid, mit Anna Thalhammer über ihren größten journalistischen Fehler und mit Maria Vasilaku über ihren größten politischen Fehler. Wir nehmen diesen Podcast bei uns in der Redaktion auf. Sollten Sie im Hintergrund Menschen reden, kommen, gehen hören, seien Sie nicht irritiert, die arbeiten. Mein Name ist Stefan Apfel, ich bin der Chefredakteur vom Monatsmagazin Datum und Sie hören Datum Kosmos.
Das Thema des Monats.
In unserer neuen Covergeschichte setzen wir uns auseinander im weitesten Sinn mit dem Thema Fußball, im engeren Sinn mit Rapid und im engsten Sinn mit den Ultras. Ich darf herzlich willkommen heißen unseren Autor Timo Schober.
Hallo Stefan.
Timo, was ist die Geschichte?
Die Geschichte ist, dass Rapid ein sehr großes Problem hat, das über die momentane desaströse sportliche Situation hinausgeht. Dieses Problem hat einen Namen, und zwar Ultras Rapid. Das ist der wichtigste Fanclub in der aktiven Fanszene. Das heißt, sie geben die Richtung vor und sie sind für sehr viele positive Aspekte verantwortlich. Das heißt, sie sind dafür verantwortlich, dass die beste Stimmung im österreichischen Stadion im Stadion von Rapid ist.
Ja.
Dass sie mit herausragenden Choreografien Preise in ganz Europa einheimsen. Und dass sie mit Sozialaktionen zeigen, dass Fandom über 90 Minuten hinausgehen kann. Aber sie sind auch für sehr viele negative Aspekte verantwortlich, nämlich dass Rapid in regelmäßigen Abständen negative Schlagzeilen produziert aufgrund von Ausschreitungen und von Randalen.
Ja.
Ich habe mir die Frage gestellt, warum das so ist, warum sich das wiederholt, warum die Abstände zwischen solchen Ausschreitungen kürzer werden und bin dann zu der Frage gekommen, wie viel Macht die Ultras im Verein haben.
Wie viel Macht haben sie?
Sicherlich mehr, als man zunächst vielleicht denken mag. In meiner Recherche hat sich herauskristallisiert, dass es viele Verbindungen gibt zwischen Präsidium, Geschäftsführung und dem Führungsgremium der Ultras Rapid. Es hat sich für mich herauskristallisiert, dass es eine jahrelange Verbundenheit gibt und so eine Mentalität aller eine Hand wäscht die andere vorhanden ist. Das bedeutet, dass die Ultras die Stimmung machen, dass sie die Leute ins Stadion holen. Rapid kann seinen Markenkern darauf aufbauen und im Gegenzug dafür wird der Ball flach gehalten, wenn es zu Ausschreitungen kommt. Es wird nicht rigoros durchgegriffen. Das zeigt sich dann daran, dass es sich immer wieder wiederholt, zuletzt beim Derby im September, als es zu einem Platzsturm nach dem Spiel kam.
Es gibt Journalisten in Österreich, die sich auskennen mit dem Thema Sport, mit dem Thema Fußball und die ernsthaft meinen, es ist delikat, zu den Ultras zu recherchieren. Wie hast du das wahrgenommen bei deiner Recherche?
Naja, delikat ist es in dem Sinn, dass man natürlich mit einer Gruppe zu tun hat und mit Persönlichkeiten, von denen bekannt ist, dass sie zu Gewalt neigen können. Ich würde sie allerdings jetzt nicht als Hooligans darstellen und so in dieser Hinsicht problematisieren. Problematisch ist, dass man sehr schwierig an verifizierbare Informationen kommt, weil viele Leute nicht mit einem sprechen wollen, sobald dieses Thema fällt, weil da ein gewisser Grad von Angst vorhanden ist. Ich würde sagen, dass wenn man sich wirklich reinhängt in diese Recherche, es möglich ist, eine gute Geschichte darüber zu machen. Man darf sich allerdings nicht von vielen Rückschlägen abschrecken lassen.
Mhm. Nun wird dieses Thema eingefleischte Rapid-Fans, und das sind Zehntausende anscheinend in Österreich, sehr interessieren. Warum ist das auch interessant? Warum ist das relevant für Menschen, die jetzt nicht an Fußball als Religion glauben?
Nun, Rapid ist nicht irgendwer, sondern ein stetig wachsendes Millionenunternehmen. Wir sprechen da von Umsatzzahlen in der Höhe von 40 Millionen Euro jährlich. Und im Gremium von Rapid sitzen einflussreiche Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Und meiner Ansicht nach ist das Stadion einer der letzten Räume in unserer Gesellschaft, wo sich eine große Anzahl von Menschen Woche für Woche trifft, um gemeinsam unabhängig von ihrer sonstigen Lebenssituation ihren Verein anzufeuern und gemeinsam ein Bier zu trinken. Also ich halte das auch für gesellschaftspolitisch relevant.
Timo, du bist vor einigen Monaten über das Programm Datum Talente zu uns gestoßen, wo wir junge Journalistinnen und Journalisten, die unsere journalistischen Werte teilen, begleiten bei großen, bei intensiven Recherchen. Was hast du in den vergangenen Monaten, und ich glaube, es waren beinahe 3 Monate, 4 Monate, in denen du dich auseinandergesetzt hast mit Rapid, was hast du in dieser Zeit über das Handwerk gelernt?
Auf jeden Fall, dass man rausgehen muss. Ich bin mir sicher, dass es eine gewisse Anzahl gibt von Leuten, die Journalismus betreiben vom Schreibtisch aus, und das spiegelt sich dann auch im Informationsgehalt von den Geschichten wieder. Ich glaube, dass man wirklich seinen Schreibtisch verlassen muss und sich auf die Suche machen muss. Es kommt einem sicher nichts zugeflogen, wenn man ein Thema bearbeitet, das vorher in dieser Konstellation noch nicht viele vorher bearbeitet haben. Und dass man einfach keine Scheu zeigen darf, Leute anzurufen, Leute anzuschreiben, aber vor allem dann auch mit Leuten zu sprechen.
Timo, ich danke dir für die Geschichte, ich danke dir fürs Dasein und ich freue mich auf deine nächste Recherche.
Vielen Dank.
Ich darf am Telefon begrüßen den Datumleser Florian Schäuber. Hallo Florian.
Grüß dich, Stefan.
Du Florian, unter jenen Menschen, die ich persönlich kenne, bist du der größte Rapid-Fan. Kannst du mir als Fußballagnostiker diese Faszination grün-weiß erklären?
Also erstens muss ich feststellen, dass du wenig Fußballfans kennst, wenn ich schon der größte Fan bin. Bin ich ein bisschen erschüttert, aber macht ja nichts. Zweitens, Agnostik, das klingt schon nach Religion, da muss ich gleich einhaken. Nein, Rapid ist nicht wirklich eine Religion, weil eine Religion ist ein Welterklärungsmodell, das behauptet, die absolute Wahrheit zu haben. Das ist für mich Rapid nicht. Rapid ist eine Passion. Also etwas am ersten vielleicht vergleichbar mit dem Theater. Wenn man sich wirklich für Theater interessiert und in einem Theater sitzt, dann hat dieses Theater für die Zeit, wo man sich damit beschäftigt, absolute Realität. Dann hat Hamlet wirklich ein Problem. Für den Fußball ist das ähnlich. Wenn ich im Stadion sitze oder vor dem Fernseher sitze, dann ist das für mich in dem Moment, wo das läuft, wirklich relevant. Und ich lebe wirklich mit und es ist mir absolut ernst. Der Knackpunkt ist dann gegeben, wenn du aus dem nicht mehr rauskommst. Wenn es 24 Stunden nur für dich so ist, dass das lebensentscheidend ist, wie gerade Rapid spielt, dann wäre es für mich ein Problem und ist Gott sei Dank nicht so. Aber für die Zeit, wo ich auf dieses Spiel einsteige, und das muss man sich auch immer wieder vor Augen halten, es ist ein Spiel, für diese Zeit ist es für mich relevant und da nehme ich es auch ernst. Und das bedeutet im Alltag nicht wahnsinnig viele Veränderungen, außer dass man einfach wissen will, wie es gerade läuft. Bei mir ist es oft der Fall, dass ich gerade auf der Bühne stehe, wenn die spielen. Habe ich es ganz gerne, wenn in der Garderobe zumindest der Internet ist, wo ich nachschauen kann, wie steht in der Pause. Aber das ist schon mehr Wahnsinn ist schon nicht mehr dabei.
Für die neue Datumausgabe haben wir uns mit einer sehr tiefen Recherche auseinandergesetzt mit jenen, für die Rapid tatsächlich Religion ist, die 24-7, wie du das vorher geschildert hast, ja, dabei sind und für das Leben. Das sind die Ultras, ja? Das ist der sogenannte Block West. So, du als Fan, als überzeugter Fan, was ist das für ein Verhältnis zu jenen, die man als radikal, als gewaltbereit beschreiben kann?
Da muss ich leider was ganz Untypisches machen. Ich muss einmal das Datum ein bisschen kritisieren. Ja. Euer Artikel ist leider ein bisschen undifferenziert. Und das ist, glaube ich, der Grundfehler. Die machen andere noch viel mehr. Wenn ich die Berichterstattung der Boulevardmedien mir anschaue, ist das noch viel, viel stärker. Aber es wird generell über einen Kamm geschoren. Und es wird so getan, es wären einzelne Gruppen bei Rapid in sich homogene Massen. sind sie aber nicht. Es gibt selbst bei den Ultras ganz unterschiedliche Strömungen, die reichen von sehr idealistischen Leuten, die einfach ihre Freizeit dafür opfern, dass sie stundenlang Fahnen nähen, Choreografien basteln und ihr Geld sparen für Auswärtsreisen, bis hin zu Leuten, die wirklich eher im asozialen Bereich unterwegs sind. Die Gewaltbereitschaft per se ist aber definitiv nicht höher geworden in den letzten Jahren. Das ist eine Chimäre des Boulevards. Ich schreibe es auch von den Platzstürmen, die es gegeben habe. Ja. Es gab aber nur einen Platzsturm in den vergangenen Jahren. Unerfreulich genug. Und man braucht es nicht verharmlosen und verniedlichen. Das ist unerfreulich. Und tatsächlich gibt es unter Fußballfans ganz generell, egal bei welchem Club, Menschen mit Gewaltbereitschaft, die zum Fußball gehen, weil sie Konflikt suchen. Das gibt es. Das gibt es bei Rapid natürlich auch deshalb mehr, weil es einfach mehr, sehr viel mehr Fans gibt. Es ist trotzdem, muss ich aber sagen, als regelmäßiger Stadionbesucher kann ich mir dein Urteil anmaßen, von einer gewaltbereiten Atmosphäre im Stadion zu reden, ist falsch. Das wäre mir dort nie aufgefallen und ich gehe mit meinem Buben hin, der da 5 Jahre alt ist, und das hätte ich auch nicht gemacht, wenn ich das Gefühl habe, dort fühle ich mich unsicher.
Ja. In die Fansio sei gesagt, zum einen weisen wir in der Geschichte wohl hin auf die Diversität innerhalb dieser Gruppe und dass nicht alle gewaltbereit sind, sondern dass es da einen Kern gibt. Und andererseits gab es wohl doch schon mehrere Platzstürme im Jahr 2011 oder unlängst im September.
Entschuldige Stefan, das ist kein Platzsturm. Es gab einen realen Platzsturm, das war damals beim Derby gegen die Austria. Und dann gab es weltweit Typen, die hineingelaufen sind bei einem Derby während des Spiels. Das ist so wie, dann ist Pussy Riot im WM-Finale auch ein Platzsturm gewesen. Das ist nicht das Gleiche. Oder wenn Typen nach einem Spiel versuchen, rüberzurennen, ist auch nicht in Ordnung. Aber das ist kein Platzsturm. Ein Platzsturm führt normalerweise zum Abbruch eines Spieles.
Wir sahen im September Szenen, wo Einzelne nach dem Spiel auf den Platz begeben haben und dann auch mitunter auf Ordner eingeschlagen haben.
Gab es aber, muss man auch sagen, ist von beiden Seiten auch passiert. Das war eine Eskalation von gewaltbereiten Rapid- und Austria-Fans. Nicht in Ordnung, keine Frage. Aber wie gesagt, ich habe das zum Beispiel damals gerne mitgekriegt, da war ich schon längst nicht mehr im Stadion.
Solche Szenen, da sagt man, ja gut, bei Dutzendtausenden Rapid-Fans gibt es nun mal einzelne Verirrte, meinst du?
Es ist ein generelles Phänomen. Also ich habe ein einziges Mal bisher überhaupt jemals einen Fußballplatz und habe gedacht, oh, jetzt wird es mir mulmig. Das war bei einem Länderspiel, Österreich gegen Serbien, wo serbische Fans wie verrückt Gegenstände geschmissen haben und Leute im Publikum getroffen haben damit. Das stellt tatsächlich die Frage, ob man da nicht sofort gehen sollte, so in der Sekunde, wo sowas passiert. Aber das war das einzige Mal. Bei Rapid ist mir das bis dato nicht passiert, wie wir es verschreien. Einen Narrensaum gibt es, keine Frage. Nur um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, ich glaube nicht, dass man die Ultras als solche als in sich homogene Masse sehen kann, weil ja auch bei denen es untereinander sehr unterschiedliche Zugänge gibt dazu.
Sag, Florian, bei dieser Geschichte, die du quasi dafür kritisierst, dass sie die Ultras als homogen darstellt, hast du bei dieser Geschichte dennoch irgendetwas gelernt?
Gelernt. Ich fand einen interessanten Aspekt, fand ich drinnen, der nicht so kannte, das nahe Verhältnis von Peschek zu den Ultras, wie nahe das tatsächlich ist. Das finde ich tatsächlich interessant.
Das ist der Geschäftsführer, genau.
Was ich leider auch kritisieren muss, ist zum Thema die völlig unkritische Wiedergabe von Andreas Müller. Andreas Müller war völlig emotionslos und wertfrei gesagt wahrscheinlich der erfolgloseste Sportdirektor, den Rapid hier hatte. Er hat auch nachher nie wieder einen Job bekommen bei irgendeinem Club. Und dass der als Quelle genannt wird dafür, was alles bei Rapid schiefläuft, ist ein bisschen fragwürdig. Die objektiv richtige Antwort, was läuft schief, meiner Meinung nach nicht zu geben. Es gibt viele problematische Punkte und die Fanhörigkeit oder sagen wir die Ultrahörigkeit, die immer mal ausdrücken will, hat auch problematische Aspekte, gar keine Frage. Das ist aber auch die Ambivalenz geschuldet, die das darstellt, weil natürlich gehört zum Erlebniswert von Rapid die extrem gute Stimmung im Stadion. Die gibt es halt nirgends sonst. Und die ist halt verdient von Hardcore-Fans. Und wie weit man jetzt den Hardcore-Fans entgegenkommt, das ist ein ständiges Austarieren und eine ständige Gratwanderung.
Sag mir vielleicht zum Schluss, wie bist du zu Rapid gekommen? Ist das der Zufall oder erbt man das vom Papa? Oder?
Das ist wie bei Konrad Lorenz mit den Graugänsen. Es ist frühkindliche Prägung. Der Papa was, ja. Gell? Und bei meinem Sohn ist es wieder der Papa und das ist dann halt mal so.
Ja, und was ist, wenn der eigene Sohn sagt, Papa, eh leibender, ich bin jetzt Austria?
Müsste ich damit leben, absolut. Ja, nein. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dieser Antagonismus mit Austria ist mir relativ wurscht auch.
Ja. Florian, ich danke dir herzlich für das Gespräch und ich wünsche dir in der restlichen Saison noch viel Erfolg und viel Leidenschaft mit Rapid.
Danke, das ist sehr lieb. Weil man dann braucht ein bisschen Mitgefühl, aber das ist schon in Ordnung. Und ja, es gehört dazu. Wie gesagt, die Leidensfähigkeit ist ja ohnehin dadurch gegeben, dass man dann manchmal auch bei 0 Grad im kalten Stadion sitzt und sich denkt, was mache ich da eigentlich? Aber ja, das ist halt wie beim Theater. Es ist auch manchmal, das, was man auf der Theaterbühne sieht, nicht wahnsinnig erbaulich, aber man will trotzdem dran glauben, dass es wieder besser wird.
Ja, Florian, zieh dich warm an. Der Winter kommt. Hab vielen Dank.
Danke dir, Stefan.
Das Heft.
Ich darf jetzt bei uns am Besprechungstisch in der Redaktion unsere Chefin vom Dienst, Eva Konzett, willkommen heißen.
Hallo, Stefan.
Hallo. Eva, über Rapid, über Fußball hinaus haben wir noch eine ganze Schar anderer Themen in unserer neuen Ausgabe. Was denn?
Wir haben das Heft dieses Mal wirklich mit großen Recherchen vollgemacht. Da sind Geschichten drinnen, die uns seit Wochen, seit Monaten begleiten. Wir haben eine ganz junge Journalistin, Lena von Holt, für mehrere Wochen nach Albanien und nach Griechenland geschickt, um die Geschichte der Trans-Adriatic Pipeline, der TAP, zu erzählen, die Europa vom russischen Gas unabhängiger machen soll, gleichzeitig aber den Ruin für Bauern in Griechenland und Albanien bedeutet. Es ist ein ganz fabelhaftes Gefühl, wenn man weiß, dass Ideen, die vor wirklich längerer Zeit ausgearbeitet worden sind, heute und gestern durch die Druckmaschinen gelaufen sind und bald als Heft vor uns liegen werden. Wir haben eine Geschichte über drei Amerikaner, die zu insgesamt 89 Jahren Haft verurteilt worden sind, die Tat aber nie begangen haben. Unser Autor Johannes Pucher hat den Fall minutiös nachrecherchiert und erzählt uns, was in der US-amerikanischen Justiz schiefläuft, wo immerhin jedes 25. Todesurteil aufgehoben werden muss, weil im Verfahren Fehler passiert sind und Unschuldige in Haft gekommen sind. Wir haben außerdem ein großes Gespräch darüber, warum wir essen, was wir essen und was das mit der Kriegswirtschaft zu tun hat. Wir haben im Blatt einen Artikel über Sexualstrafrecht und warum ein Hängt in Höher den Opfern nicht hilft. Der Co-Autor dieses Artikels, Jonas Vogt, hat darüber im letzten Podcast schon berichtet. Und wir haben wie immer Franz Schuh. Der schreibt dieses Mal über die österreichische Melange aus Selbstmitleid und Verächtlichkeit.
Wunderbar. Das Heft ist ab heute im Handel österreichweit erhältlich, beziehungsweise kann man es auch über datum.at abonnieren.
Mein größter Fehler.
Eine Journalistin, ein Journalist, wie jede Handwerkerin, wie jeder Handwerker, die von sich behaupten, sie hätten noch nie einen Fehler gemacht, die lügen. In Wirklichkeit machen wir ständig Fehler, große wie kleine, und davon lernen wir am meisten. In unserem Element, mein größter Fehler, wollen wir uns solchen Lektionen widmen. Diesmal ist Anna Dahlhammer, die vielfach ausgezeichnete Investigativjournalistin, der Presse bei uns zu Gast.
Einmal am Tag blamieren stärkt den Charakter. Das hat mein Papa zumindest immer zu mir gesagt. Und ich bin ein Mensch, der sich eigentlich sehr eisern an die von den Eltern aufgestellten Regeln hält. Bin ich ein bisschen konservativ. Darum bin ich mir eigentlich auch nicht so schade, regelmäßig aus Straßen Gassen zu machen in meinen Texten. Aus einem Erwin Bröll einen Josef Bröll, aus einem Heinz-Christian Strache einen Karl-Heinz Strache. So viel Unterschied ist ja gar nicht, oder? Und ich zitiere auch regelmäßig falsche Zahlen aus Studien, weil ich weiß ich nicht, ein bisschen legasthenisch veranlagt bin und dann halt so einen Zahlendreher habe. Ja. Manchmal schicke ich irgendwelche E-Mails, in denen ich mich eigentlich mit Kollegen über unangenehme Gespräche mit Politikern austauschen will und kurz Dampf ablassen will an diese Politiker selbst. Alles schon passiert, ich finde alles kein Drama. Das sind halt Dinge, die sind peinlich. Und dann gibt es Dinge, die tun einem so richtig leid. Und eine Sache, die tut mir in meiner journalistischen Laufbahn besonders leid. Ist Gott sei Dank schon ein paar Jahre her, aber es ist noch immer irgendwie schlimm. Ich war damals noch sehr jung, junge Redakteurin, frisch beim Boulevard, frisch in der Chronik. Und damals, da war ich noch so beeindruckt von allen diesen Begegnungen, die man als Journalist eben hat, in diese Lebenswelten, in die man eintauchen kann. Man lernt so viele neue Dinge kennen und oftmals, da war ich dann emotional ziemlich gebeutelt, gerührt, wütend, mit jemandem traurig. Also das mit der emotionalen Abgrenzung war jedenfalls noch ziemlich schwierig. Das lernt man, glaube ich, auch wirklich erst mit der Zeit und ja, ist eine Erfahrungssache. Ja, jedenfalls ist an der Rezeption so ein weinender Mann gestanden mit einem dicken Akt unter dem Arm und hat gebeten, er muss unbedingt mit jemandem sprechen, jetzt sofort mit einer Redakteurin oder einem Redakteur. Und ich habe mich dessen angenommen und bin mit ihm in ein Besprechungszimmer gegangen und habe mir diese Geschichte angehört. Gehandelt hat sich so um einen wilden Sorgerechtsstreit und dieser Mann, der hat so irrsinnig geweint und er hat mir so leid getan, wie er da gesessen ist und so geweint hat und so traurig war, dass er seine Tochter nie sehen darf und dass das doch das Einzige ist, was ihm wichtig ist und das Einzige, was er will und dass er sonst nichts im Leben will. Und ja, also vor mir saß ein verzweifelter Mensch. Ja, und ich habe diese Geschichte gemacht, ohne die Mutter anzurufen. Freilich, warum auch, ich habe mir ja schon stundenlang ein Bild mit dem weinenden Vater gemacht und die Akten gelesen und so weiter. Ja, ich habe es nicht gemacht. Und diese Geschichte ist dann am nächsten Tag erschienen und was passiert ist, war furchtbar. Dieser Vater, der offenbar nicht nur traurig, sondern auch sonst ein bisschen daneben war, hat meinen Artikel genommen und in dem Kaff, aus dem er kam, an die Kirchentür genagelt. Also es war echt schrecklich, könnt ihr euch das vorstellen. Ja, und dann stand einen Tag später kein weinender Mann mit einem dicken Akt an der Rezeption und wollte unbedingt mit mir reden, sondern die weinende Schwester der betreffenden Mutter, die mich gefragt hat, ob ich eigentlich völlig durchgeknallt bin, dass ihre Schwester nach dieser Sache mit dem Artikel an der Kirchentür jetzt im Krankenhaus ist, weil sie einen Nervenzusammenbruch hatte. Ja, und dann habe ich auch mal geweint, lang. Am Häusl von der Heute. Jedenfalls weiß ich seitdem eins. Finger weg von Sorgerechtsgeschichten, Finger weg von Beziehungsstreitereigeschichten. Man blickt da sowieso nicht durch. Es gibt Institutionen, die das regeln. Ich glaube, dafür sind die Medien nicht da, weil man das einfach nie bewerten kann, was da in so Beziehungen abgeht. Das ist ganz schwierig. Was ich noch immer nicht gelernt habe, ist, dass man Menschen anrufen muss. Das passiert mir immer wieder, dass ich die ein oder andere Person zu wenig anrufe und dann wieder mit beiden Beinen in den Gatsch hupf, vielleicht eine Richtigstellung machen muss oder sonstige erfreuliche Dinge, die ich dann versuche, unter den Teppich zu kehren. Ja, das war meine Beichte, das war mein Geständnis. Bitte macht es besser. Alles Liebe, tschüss.
Auf der Werkbank.
Eva, lass uns über ein ewiges Thema im Journalismus sprechen, nämlich Nähe und Distanz, Siezen oder Duzen. Wenn Leserinnen, wenn Hörer, wenn Zuseher Interviews verfolgen zwischen einem Journalisten und einer Politikerin oder Gespräche zwischen Politikern, beispielsweise im Zentrum, dann sehen sie Menschen, die einander siezen.
In einer völlig unnatürlichen Art und Weise, weil sie das ja sonst nicht tun.
Weil sie das sonst eben nicht tun. Ja? Wir sind lange genug im Journalismus unterwegs, um zu wissen, in aller Regel duzen Journalisten und Politiker einander, zumindest jene, die einander schon länger kennen. Politiker, die einander als Sie Arschloch beschimpfen, sind in Wirklichkeit seit 20 Jahren per Du. Und auch wir beide kennen das.
Auf jeden Fall kein Pressesprecher, der dir nicht das Du anbietet, vor allem wenn es um ganz brenzlige Geschichten geht.
Kaum ein Politiker, der dir bei einem Gespräch nicht das Du anbietet.
Um dich in einen inneren Zirkel zu holen, um Vertrautheit zu erwecken, um eine freundschaftliche Atmosphäre zu schaffen, wo vielleicht auch die kritische Nachfrage dann nicht mehr so scharf ausfällt.
Das Gleiche in der Kunst, das Gleiche im Sport, das Gleiche, wenn man gesellschaftliche Geschichten macht. So, die meisten Journalisten, die per Du sind mit einem Politiker oder mit einer Sportlerin, die duzen einander, und wenn das dann auf Sendung geht, sei es jetzt transkribiert oder sei es im Fernsehen, dann wird einander gesiezt.
Es ist ein bisschen eine Vortäuschung einer Distanz, die möglicherweise so nicht gegeben war. Ich glaube aber auf der anderen Seite, dass wenn wir beim Thema Irritation bleiben, es den Leser und die Leserin irritieren würde, wenn wir auf einmal in einem Interview mit einem Politiker oder mit einer Persönlichkeit in eine Du-Anrede verfallen würden.
Ist es nicht gleichwohl ein Problem, wenn man sozusagen die Tatsächlichkeit, also die authentische Gesprächssituation, nicht wiedergibt?
Würde ich so nicht sagen, weil die Sie-Anrede eine weitere Möglichkeit schafft. Sie schafft nämlich die Möglichkeit, aus der Vertrautheit wieder in Distanz zu gehen. Und gerade in Interviewsituationen ist das durchaus wichtig, dass man auf Distanz geht. Vor allem, wenn man sich überlegt, über welche Themen gesprochen wird. Wenn wir heikle politische Fragen besprechen, wenn wir große gesellschaftliche Themen diskutieren, dann macht es Sinn, das Ganze auf eine abstraktere Sie-Ebene zu heben, einfach weil die Vertrautheit hier fehl am Platz wäre, auch in der Gesprächssituation. Mein Vater, ich komme aus Vorarlberg, hat immer gesagt, dass man in der Mundart keine politische Diskussion führen kann. Und zwar deshalb nicht, weil einem die Begriffe fehlen. Und das sehe ich ähnlich in der Gesprächskultur eines Interviews, wo zu viel Vertrautheit und zu viel Nähe es eigentlich unmöglich machen, ein Thema zu behandeln. Was am Stammtisch passiert, ist natürlich eine andere Geschichte.
Die Frage, die mich umtreibt, ist, ob es nicht auf die ein oder andere Weise sozusagen in den ethischen Werkzeugkasten des Journalismus Eingang finden sollte, dass man transparent damit umgeht, dass man jemanden duzt, beziehungsweise dass man eine gemeinsame Geschichte hat. Und die haben sehr viele Journalisten und sehr viele Politiker und Politiker untereinander, die miteinander mitunter mehr zu tun haben als mit ihren Eltern. Einfach nur deshalb, weil jeden zweiten Tag spricht man miteinander, dann war man auf einer Reise mal miteinander, seit 20 Jahren kennt man einander. Welche Form kann man finden, um das transparent zu machen, den Lesern, den Hörern gegenüber?
Ich glaube, was zum Beispiel helfen könnte, wäre eine Art Disclaimer, wie lange man sich kennt, seit wann man sich kennt und wo man sich kennengelernt hat. Nur hinzuschreiben, dass ich mit dem Interviewten im Grunde per Du bin, bringt dem Leser und der Leserin überhaupt gar nichts.
Ja, das wirft mehr Fragen auf, als es eigentlich beantwortet in der Behauptung der Transparenz.
Wenn ich aber darunter schreibe, wir kennen uns seit 2008 aus Alpbach, dann können sich die Leserin und der Leser etwas darunter vorstellen. Welchen Politiker duzt du, Stefan?
Mir fällt eigentlich nur einer ein, das ist Josef Weidenholzer, vulgo Joe. Bei dem hat das den Grund, dass wir gemeinsam im Irak waren, vor einigen Jahren. Jetzt stellt sich aber für mich die Frage sozusagen, wenn ich den jetzt interviewen würde, ist diese gemeinsame Reise, diese gemeinsame Geschichte schon ein Hinderungsgrund? Relativiert das meine Distanz, die ich zu ihm habe? Oder kann man das dann damit auffangen, dass man dazu schreibt, so 5 Zeilen, wir kennen einander seit 6 Jahren, wir waren im Irak, wir waren an der IS-Front?
Ich glaube, dass es ausreicht, das dazu zu schreiben. Wir können nicht so tun, als würden wir niemanden aus der Politik, der Kultur oder aus dem Gesellschaftsleben kennen als Journalisten. Das ist unser täglicher Job, auch mit diesen Leuten zu kommunizieren, off the records und on the records. Die gemeinsamen Erlebnisse im Irak würdest du in diesem Fall wahrscheinlich vor und nach dem Interview kurz thematisieren. Aber im Interview selber muss das keinen Platz finden, und mit einem Disclaimer, glaube ich, ist der Leser und die Leserin genügend aufgeklärt.
Vielleicht versuchen wir das einfach bei den nächsten Ausgaben, dass wir uns bei jedem Fall genau die Frage stellen, wie gehen wir damit um und wie stellen wir eine Transparenz her, die nicht nur die Behauptung von Transparenz ist.
Ohne zu streng zu werden, weil es ist völlig klar, dass wir Leute kennen.
Und sie uns.
Im besten Fall.
Ausgabe.
Einmal im Monat machen wir bei Datum die Fenster und die Türen auf und laden ein zu Bier, Wein, Wasser und Gesprächen. Meistens kommen dann auch Politikerinnen, Politiker oder Vertreter aus Wirtschaft und Kultur zu uns und da führen wir ein Gespräch vor dem Publikum. Beim letzten Mal war Maria Vassilakou bei uns zu Gast. Hören wir mal kurz hinein.
Mein größter politischer Fehler war einer, der mir hoffentlich nie mehr passiert, aber ich bin da gar nicht so sicher, ob es mir gelingt. Das war, als ich 2015 im Wahlkampf gesagt habe, wenn wir nicht an Stimmen zulegen, wird es Zeit für den Generationenwechsel. Das war ein Fehler, eindeutig, weil ich das getan habe, was ich so oft gemacht habe, auch in der Vergangenheit und jedes Mal, dass ich es gemacht habe, übrigens habe ich es bereut und hinterher gesagt, das tue ich nie wieder. Aber wie gesagt, ich neige dazu, manchmal mein Herz auf der Zunge zu tragen und dann macht es so blub und es ist draußen und ist es einmal draußen, kannst du es nicht mehr hereinholen.
Das ganze Interview mit ihr können Sie ebenso wie die Gespräche mit unseren letzten Gästen Maria Stern, Matthias Strolz oder Christian Kern auf datum.at lesen. Sollten Sie Lust haben, bei einer der nächsten Datum-Ausgaben vorbeizuschauen, schreiben Sie uns einfach auf kosmos@datum.at.
Das Experiment.
Ich darf jetzt Vanya Ivančević bei uns am Besprechungstisch in der Redaktion willkommen heißen. Vanya ist unser Datenredakteur, der macht jedes Monat für jede Ausgabe die große Infografik und für die aktuelle Ausgabe hat er gemeinsam mit Katharina Brunner, die heute leider nicht hier sein kann, etwas ganz Spezielles gemacht, nämlich etwas, das wir zum ersten Mal gemacht haben. Was, Vanya?
Wir machen eine Geschichte über Drogen im 21. Jahrhundert. Vielleicht ist das Besondere daran, dass wir großteils mit Infografiken arbeiten und mit eher weniger Text. Das hat den Hintergrund, dass in diesem Bereich gibt es viele Meinungen, aber es gibt auch Fakten und diese Fakten wollen wir in unterschiedlichen Formen versuchen darzustellen.
Wie mache ich das, eine Recherche in Infografiken zu verpacken?
Ich finde, Infografiken sind ein Medium, das bei manchen Themen viel besser funktioniert als Text. Und das haben wir mit anderen Arten von Informationen, dass sich eine visuelle Darstellung eigentlich besser eignet. Wie wir das machen, man überlegt sich, man experimentiert ein bisschen, man sucht sich die Daten heraus, was ist die Story hinter den Daten und wie können wir diese Story am besten in einer visuellen Art hervorheben.
Gib uns vielleicht ein Beispiel aus eurer aktuellen Drogengeschichte, die sehr besonders ist, weil wir gesagt haben, so, wir schaffen das erste Mal auf 8 Seiten eine umfangreiche Recherche in Infografiken zu erzählen.
Also wir haben zwei große Grafiken. Die eine ist eine Übersicht von den Abwasserdaten im europäischen Raum. Das war eine große Studie, eine europageleitete Studie, wo leider nur zwei Städte an unterschiedlichen Jahren in Österreich teilgenommen haben. Das war Innsbruck und Klosterneuburg. Witzigerweise hat das dazu geführt, dass in Klosterneuburg viele Medien darüber gesprochen haben, dass das die Koks-Hauptstadt Österreichs ist, was gar nicht der Fall ist. Das liegt eigentlich nur daran, dass Klosterneuburg die einzige Stadt war, die 2015 an dieser europäischen Studie teilgenommen hat. Auf jeden Fall, da vergleichen wir in dieser europäischen Karte, wie unterschiedliche Drogen in unterschiedlichen Regionen in Europa in den Abwasserdaten zu finden sind. Und da sieht man sehr, sehr schöne Muster eigentlich über die europäische Karte. Das andere ist eine Netzwerkgrafik von einem Online-Forum, wo wir darstellen, wie Drogen miteinander verbunden sind. Also wie werden Anwender von einer Droge, vielleicht neigen sie zur Anwendung von einer anderen Droge und wie sind diese Drogen miteinander verbunden? Und da schauen wir uns an, auf einer Netzwerkart, wie das eine zum anderen führen könnte.
Ich erinnere mich gut, vor 3-4 Jahren war in der Journalismusbranche der Datenjournalismus der heiße Scheiß. Mhm. Alle haben darüber gesprochen, man ist zu Konferenzen nach San Francisco und Barcelona gefahren, um sich anzuschauen, wie schaut die Zukunft des Journalismus aus. Wenn man heute Medien konsumiert, sei es Print, sei es Fernsehen, Internet, dann ist davon relativ wenig geblieben. Warum?
Ich denke, der Hype war ein bisschen zu groß letztendlich. Man kann bestimmte Sachen schön in Daten oder in Datenvisualisierungen ausdrücken und manche Sachen ganz einfach nicht. Man muss nicht alles probieren, in Daten umzusetzen. Genauso wie man nicht jede Story verfilmen muss und nicht jede interessante, spannende Geschichte in einen Song umwandeln muss. Nichtsdestotrotz gibt es bestimmte Arten von Informationen und vor allem große Datensätze, wo ich sagen würde, da sind Datenvisualisierungen die beste Art, etwas darzustellen. Ich glaube, der Hype war ein bisschen zu groß und Leute haben gedacht, wir müssen alles jetzt irgendwie visualisieren und überall muss eine Grafik hinein. Ich finde, es gibt eine gute und eine schlechte Art, Informationen zu kommunizieren und eine Datenvisualisierung ist nicht immer die beste.
Dann freue ich mich sehr auf die Doku und dir alles Liebe in Südkorea, Vanya. Vielen Dank fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
Die Wette.
Und nun zu unserer Wette. Beim letzten Mal habe ich gewettet mit Ihnen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, dass Bundesinnenminister Herbert Kickl am 1. Jänner 2019 nicht mehr im Amt sein wird. Als erster angenommen hat diese Wette der Datumleser und Datumhörer Marc Mitterhuber. Herzlich willkommen.
Willkommen.
Warum glauben Sie, dass der Bundesinnenminister Kickl auch nach Jänner 19 im Amt sein wird?
Das hat, glaube ich, zwei Aspekte. Aus Sicht der ÖVP will man sich die Message-Control nicht kaputt machen. Das spricht auch das Bild der Geschlossenheit und das Bild des Nichtstreitens, was ja auch kurz jedes Mantra-mäßige vor sich herträgt. Und aus Sicht der FPÖ ist Kickl zu wichtig, ist auch das Innenministerium zu wichtig, um sich da jemanden aus der, unter Anführungsstrichen, linken Presse, sich da jemanden rausschießen zu lassen.
Herr Mitterhuber, alles, was ich von Ihnen weiß, ist, Sie lesen Datum, Sie hören Datum, Sie haben eine andere Meinung zu Kickl und Sie tragen einen grauen Sweater. Was machen Sie eigentlich beruflich?
Ich bin Unternehmensberater und habe auch eine eigene Firma nebenbei und wir entwickeln Dachböden in Wien. Mhm.
Sind Sie politisch nur interessiert oder aktiv auch?
Ich bin aktuell politisch interessiert, war aber in der Vergangenheit politisch aktiv in der Jugend, in der SPÖ. Die ist schon etwas länger her, die Jugend. Und vor wenigen Jahren am Anfang der NEOS mit aktiv.
Vielen Dank für die Ansage, vielen Dank für die Annahme der Wette. Am 1.1., irgendwann nach dem Neujahrskonzert, werden wir beide voneinander hören. Dann werden wir wissen, wie ist diese Wette ausgegangen. Herr Mitterhuber, haben Sie vielen Dank fürs Kommen und haben Sie vielen Dank für die Annahme.
Vielen Dank, gerne.
Liebe Hörerin, liebe Hörer, nun zu unserer nächsten Wette. Ich wette mit Ihnen, dass Peter Kraus Maria Vassilakou als Chef der Grünen nachfolgen wird. Wissen werden wir das Ende November, Anfang Dezember, wenn die interne Wahl bei den Grünen in Wien ausgetragen ist. Zu den Wettbedingungen. Die erste Person, die auf kosmos@datum.at schreibt und diese Wette annimmt, hat sie offiziell angenommen. Wenn Sie gewinnen, nämlich Herr Peter Kraus, nicht Nachfolger von Frau Vassilakou wird, dann verschenken wir ein Datum-Jahresabo, entweder an Sie oder eine Person Ihrer Wahl. Wenn wir gewinnen und Herr Kraus der Nachfolger wird, dann verschenken Sie ein Datum-Jahresabo. Ich freue mich auf Ihre Zusendungen. Das war der Datum Kosmos Teil 2. Wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es weiter. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, tun Sie das auch. Abonnieren Sie den Podcast, abonnieren Sie das Magazin, schauen Sie vorbei auf datum.at. Ich darf mich herzlich bedanken bei unseren heutigen Gästen und vor allem bei Peter Kollreider vom Hörwinkel. Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören einander auf der anderen Seite der Zeit.